Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Wir lesen zusammen die Offenbarung, die Offenbarung Jesu Christi, wie sie Johannes offenbar gemacht wurde. Und wir befinden uns schon zum Ende hin, und zwar in Kapitel 17. Bevor das Ende jetzt tatsächlich kommt, und wir haben davon gelesen in Offenbarung 16, die sieben Schalen des Zornes Gottes, die ausgegossen wurden auf die Erde, kommt jetzt tatsächlich nochmal ein Einschub. Wir haben in Kapitel 16 bei der sechsten Schale gesehen, ab Vers 12, wie der Drache, das Tier und der falsche Prophet die Könige des ganzen Erdkreises verführen und sie versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Im Alten Testament, in den Propheten, lesen wir oft vom Tag des Herrn. Erfüllen tut sich diese Voraussage dann in Offenbarung Kapitel 19. Ab Vers 11 sehen wir diesen großen Tag des Herrn, die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi auf Erden. Aber dazwischen werden jetzt noch die Kapitel 17 und 18 eingeschoben und auch der Anfang von Kapitel 19. Weil Gott es nochmal wichtig ist, einen Blick zu werfen auf das System des Antichristen, auf das Weltsystem des Teufels, auf das System, wie es jetzt schon wirkt, wie es aber sichtbar für alle in größtmöglicher Machtentfaltung sichtbar werden wird am Ende der Tage, in der großen Bedrängnis, wie sie uns die Offenbarung beschreibt. Ich möchte dazu erstmal noch aus 1. Johannes ein paar Verse lesen. 1. Johannesbrief. Schlag mal auf. 1. Johannesbrief. Da sagt Johannes etwas ein bisschen Rätselhaftes. Und zwar in Kapitel 4, 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. An anderer Stelle heißt es auch, dass es viele Antichristen gibt. Und es ist so, dass wir im Verlauf der Geschichte tatsächlich immer wieder gesehen haben, wie Menschen sich an die Stelle Christi gesetzt haben. Jesus hat es insbesondere auf die letzte Zeit auch angekündigt, dass viele aufstehen werden und sagen werden, ich bin der Christus. Sie werden das nicht in diesen Worten sagen, sondern sie werden sagen, ich bin's. Und damit sagen sie eigentlich noch was viel Krasseres. Sie stellen sich an die Stelle dessen, der Ich Bin heißt, Yahweh. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, der Gott des Himmels und der Erde. Der Geist des Antichrist, er bekennt Jesus nicht, er kann Jesus nicht leiden. Das heißt nicht, dass er nicht eventuell vielleicht auch von Jesus spricht. Aber wenn er von Jesus spricht, dann spricht er nicht von dem Jesus, den uns die Bibel bezeugt, den uns der Geist Gottes bezeugt, sondern von einem anderen Jesus. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und Johannes ermutigt uns in Vers 1, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Sei nicht dumm, folge nicht jedem, der irgendwie irgendwas erzählt. Und ja, gerade weil wir als Christen darauf achten, dass sich jemand zu Jesus bekennt, ist es umso wichtiger, genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören. Um welchen Jesus geht es hier eigentlich? Ja, Jesus, sagen uns viele Religiöse, war ein guter Mann, ein guter Lehrer. Mahatma Gandhi war begeistert von Jesus, aber hat nicht an seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz geglaubt, an seine Auferstehung. Er hat ihn einsortiert in das hinduistische Denken. Er war ein Guru, ein guter Guru, vielleicht ein besonderer Guru. Vielleicht der beste Guru. Die Muslime sprechen viel von Jesus. Ja, sie sagen sogar, dass Jesus wiederkommt am Ende der Tage, um Gericht zu halten. Haben wir gestern gehört. Aber sie bekennen nicht das Lamm Gottes, wie wir es in der Offenbarung lesen. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde zur Vergebung der Sünden, zur Erlösung der Menschheit. Es gibt viele Geister, die umhergehen. Auch in der christlichen Szene gibt es viele Geister, die zwar von Jesus sprechen, aber ihn nicht bekennen als den, den er ist, als der Gerechte, als der Heilige, der gekommen ist, um unsere Sünde am Kreuz zu tragen, um uns gerecht zu machen, um uns zu heiligen durch sein Blut, das vergossen wurde. Sie bekennen ihn nicht als den, der den neuen Bund gebracht hat, der neue Bund, der darin besteht, oder sich unterscheidet von dem alten Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Der neue Bund, der darin besteht, ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Ich beschenke euch mit Gnade. Ich nehme euch an als meine Kinder. Und ich lege meinen Geist in euch und mache aus euch Menschen, die mir wohlgefällig sind. Es sind so viele falsche Lehren, so viele falsche Geister unterwegs. Und wir sollen prüfen, Geschwister, wir müssen prüfen. Das ist unheimlich wichtig. Denn der Antichrist ist schon da. Er ist schon in der Welt. Nicht in dem Sinne, in dieser menschlichen Person, wie wir sie dann tatsächlich sehen werden, wie sie erscheinen wird, wie sie auftreten wird, in der Zeit der Bedrängnis. Und wir wollen uns hier nicht in Spekulationen ergehen, wer das sein wird und wie der aussehen wird, wo der herkommen wird. Das überlassen wir gerne anderen. Wir freuen uns, dass unser Gott uns bewahren wird vor dieser Zeit des Zorns, dass er uns hinwegnehmen wird, bevor der Antichrist die volle Herrschaft über die Erde erlangen wird. Und dennoch ist er schon in der Welt, sagt Johannes. Dennoch ist er gegenwärtig. Dennoch ist der Geist des Antichristen wirksam. Und so nimmt Gott sich die Zeit, Johannes noch einmal dieses Weltsystem zu zeigen, um ihn tiefer hineinzuführen in Offenbarungen bezüglich dieses Weltsystems, damit wir, die wir heute leben und noch nicht in dieser Zeit, auf die diese Worte gesprochen sind, dass wir gewarnt sind vor dem Geist des Antichristen, dass wir uns hinausgehen aus Babylon. Denn das ist die Botschaft, die in diesen Kapiteln enthalten sind, in Kapitel 17 und 18. Geht hinaus aus Babylon. Trennt euch davon. Lasst euch nicht unter das Weltherrschaftssystem des Antichristen unterjochen. Geht hinaus. Ihr gehört da nicht zu. Wir gehen in Kapitel 17 hinein. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Gott zeigt Johannes die große Hure. Eine große Hure. Das ist kein schönes Bild. Das ist jetzt hier nicht irgendwie Landarzt oder so, sondern das ist eher so Tatort. Ja. Du wirst mit etwas konfrontiert, was dir eher Ekel bereitet, was dich eher abstößt. Aber so oft setzen wir uns vor die Glotze und gucken uns das an, oder? Also ihr vielleicht nicht, ich eigentlich auch nicht so oft, aber ich lasse das eher. Ich habe es gemacht, aber ich merke, wie mich das runterzieht, wie mich das negativ beeinflusst, wenn ich mir den ganzen Mist reinziehe, und deswegen lasse ich es inzwischen. Aber Gott zeigt uns tatsächlich auch, es gibt tatsächlich diese Momente, wo um der Wahrheit willen es wichtig ist, auch sich eine große Hure anzuschauen. Wichtig ist aber, dass er unter einem bestimmten Vorzeichen tut. Er tut es nicht, um diese Hure zu verherrlichen, sondern um uns das Gericht über diese Hure zu zeigen. Gott richtet die große Hure. Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Das wird er uns später noch erklären, was das bedeutet. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Also es ist nicht einfach nur eine Hure vom Straßenstrich. Entschuldigt bitte die deutliche Wortwahl. Aber es ist das, was Gott hier auch wählt, diese Wortwahl. Sondern es ist eine Edelprostituierte. Wir werden das noch sehen. Sie treibt Unzucht mit den Königen der Erde. Sie lässt sich mit den Mächtigen ein, mit den Herrschern. Und diese lassen sich mit ihr ein. Die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Wir haben gesehen bei den Zornesschalen, dass die Menschen, obwohl sie solch harte Gerichte empfangen, so stark gerichtet werden, Sie zerbeißen die Zunge vor Schmerzen, aber sie tun nicht Buße. Sie kehren nicht um. Das mache ich nicht. Sie lästern Gott. Sie kehren nicht um. Und man fragt sich, wie können die nur? Wie sind sie so bescheuert? Wie können die sich diesem System des Antichristen unterwerfen? Wie können sie sein Bild anbeten? Warum sind die so? Und hier steht, sie sind trunken. Sie sind betrunken. Das ist nicht logisch zu erklären. Sie sind betrunken gemacht worden. Es wird uns überall immer wieder gesagt, Geschwister, seid nüchtern. Es geht nicht darum, dass ich nicht mal ein Gläschen Wein genießen darf. Aber es geht darum, dass ich nüchtern bleibe. Dass ich eine klare Erkenntnisfähigkeit habe. Und das ist nicht nur körperlich gemeint, sondern vor allen Dingen auch geistlich. Paulus sagt, wir haben Christi Sinn, wir haben Christi Geist. Wir können die Dinge beurteilen. Deswegen ruft er uns ja auch, beurteilt die Dinge, prüft die Geister. Ja, lasst es zu, lasst Prophetie, lasst doch dem Geist Raum, dämpft den Geist nicht, aber prüft alles. Seid nüchtern, lasst euch nicht zu Schwärmerei, Schwelgerei verführen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch gute Gefühle empfangen in der Nähe Gottes, dass wir begeistert sind, uns freuen. Aber Geschwister, es gibt da diesen kleinen Moment oder diesen schmalen Grat, wo du die Nüchternheit verlässt und abdrehst. Wo du nicht mehr prüfst. Die Menschen sind trunken geworden, trunken gemacht worden. Und Trunkenheit ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Alkoholismus. Aber noch viel mehr geistlicher Trunkenheit. Menschen sind auf der Suche danach, nach einem Kick. Und das eine ist, dass es Substanzen gibt, durch die man sich einen Kick verschaffen kann. Aber es gibt auch andere Dinge. Ne? Du kannst auch in den Sphären, in religiösen Sphären, in Esoterik, kannst du dir den Kick verschaffen. Die besonderen Erlebnisse. Ja, und um den besonderen Hochzeitskick zu haben, muss es auch eine Hochzeit in Weiß in der Kirche sein. Da muss es auch da muss das Orgelstück passen, ne, mit der Geige dabei, ne. Und alles drum und dran, es muss alles stimmen, ne. Ob das Sinn, ob man überhaupt diesem Gott, zu dem man in das Haus geht, wo man sich einen Pastor bestellt, der einem dann aus dem Wort Gottes vorliest, der einem den Segen Gottes zuspricht, ob man an den glaubt, ist ja völlig irrelevant, ist ja egal, ne. Er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau. Johannes beschreibt das jetzt, was er sieht. Und er sieht erstmal einfach nur eine Frau. Du siehst dieser Frau jetzt nicht unbedingt gleich an, dass sie eine Hure ist im ersten Moment. Es ist eine Frau. Wir sehen diese Frau als klares Gegenbild zu der Frau, die wir in Offenbarung 12 sehen. Die Frau, die das Kind gebärt, von der wir gesehen haben, dass es sehr deutlich eigentlich das Volk Israel sein soll, das Volk Gottes. Und auf der anderen Seite sehen wir noch eine Frau, eine reine Jungfrau, eine Braut in Offenbarung 19 im Himmel. Die Hochzeit des Lammes wird gefeiert. Die Braut des Lammes hat sich bereit gemacht. Und hier sehen wir aber die große Hure, die Frau, die auf dem scharlachroten Tier sitzt. Und dieses scharlachrote Tier ist voller Lästernamen und hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Jetzt ist eigentlich deutlich an dieser Beschreibung, dass es sich um das Tier handelt, was wir in Offenbarung 13 sehen, das Tier, das aus dem Meer herauskommt, das eben 7 Köpfe und 10 Kronen hat letztendlich, 10 Diademe. So sehen wir hier eigentlich das, dasselbe Tier. Es ist letztendlich der Antichrist. Es ist der Herrscher über dieses Weltsystem. Und diese große Hure sitzt auf diesem Tier. Das bedeutet ein Stück weit, sie hat die Zügel in die Hand genommen. Sie hat sich draufgesetzt. Sie reitet das Tier. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde. Ihr Name wird offenbart hier. Es ist aber ein Geheimnis. Es ist nicht ihr realer Name. Es ist ein Geheimnis. Babylon. Was ist jetzt mit Babylon gemeint? Ist es die Stadt Babylon? Die hatte zu der Zeit des Johannes keine große Bedeutung. Später wird sie die große Stadt genannt. Vers 18. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Die große Stadt damals zu Johannes Zeiten war eindeutig und ganz klar Rom. Das war die Stadt, die große Stadt, die die Herrschaft hatte über alle anderen Städte. Sie hatte die Herrschaft gewonnen über Alexandrien, über Ägypten, über Griechenland, über Syrien, über Spanien, über das, wie hießen die Franken hießen sie ja nicht, wie hießen die Gallier, ne? Die Gallier, habe ich ganz vergessen, die Gallier, die Kelten, ne? Bis zum Limes hin, ne? Über Südeuropa bis Nordafrika, den ganzen nordafrikanischen Raum, den Nahen Osten. Rom war das Zentrum dieser Macht und darüber hinaus auch ein Zentrum für Götzendienst, für jede Form von Unmoral. Die Gräuel der Erde, ja, Johannes konnte sich gut vorstellen. Rom, das ist Babylon. Und dazu sehen wir in Vers 6 auch noch, ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Ja, es gab auch die ersten Christenverfolgungen. Und viele sind hingemetzelt worden in diesen ersten Verfolgungen. Wir wissen nicht genau, wann die Offenbarung geschrieben wurde. Viele Ausleger nehmen an, lange am Ende des Lebens des Johannes, in den 90er Jahren zur Zeit des Domitian, genau. Und er hat eine heftige Christenverfolgung durchgeführt in seiner Zeit. Und darauf könnte das hier auch Bezug nehmen. Darüber hinaus hatte auch Nero schon die Christen verfolgt auf furchtbare Weise in Rom. Und so ist Rom im Grunde auch dieses Zentrum für Götzendienst, für eine ungöttliche Moral, für Verfolgung von Gläubigen. Wir denken oft, dass der Feind oder der Gegner Gottes, der Antichrist, das müsste eigentlich ein Atheist sein. Das antichristliche Weltsystem müsste ein atheistisches System sein. Die Bibel sagt uns aber etwas anderes. Das Babylon hier, es wird von den Gräueln gesprochen. Und vom Gräuel wird eigentlich in zweierlei Hinsicht im Alten Testament gesprochen. Von einerseits von Götzendienst und von großen unmoralischen Verfehlungen, außerhalb der Ordnung Gottes zu leben. Und so ist Babylon hier sicherlich ein System, was die Welt beherrscht, die Welt durchdringt. Es ist nicht einfach nur eine Stadt, es ist nicht einfach nur Rom, sondern es ist vielmehr eine Stadt, die alles beherrscht. Ein System, was alles beherrscht und durchdringt. Und ja, es ist durchaus auch religiös. Lass uns doch mal gucken jetzt in 2. Timotheus 3, da können wir etwas darüber lesen. 2. Timotheus 3. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Paulus macht uns auch dieses System deutlich. Es ist vor allen Dingen das Selbst des Menschen, das Ich steht im Zentrum. Und das ist interessant zu sehen, einfach im Verlauf der Geschichte, wenn wir uns die Geschichte anschauen, wenn wir in die Geschichte hineingehen. Wir denken ja immer, die Welt ist immer so gewesen, wie sie jetzt ist. Das ist sie aber nicht. Du musst nur in andere Kulturen hineingehen oder du musst in geschichtliche Quellen eintauchen. Dann wirst du merken, die Welt ist nicht immer so gewesen, wie sie jetzt ist. Die Welt ist nicht immer so pervers gewesen wie heute. Wo wir sagen, ja, das ist normal, was wir uns im Fernsehen angucken, was wir uns im Internet angucken, was da alles zu sehen ist. Wir denken, ja, das ist das Normale. Das ist es aber nicht. Es ist das Perverse, was zur Normalität geworden ist. Und dieser erste Punkt, selbstsüchtig, auf sich selbst bezogen, das ist etwas, was heute noch auf dieser Erde viele Kulturen nicht so kennen. Da zählt die Familie viel mehr als das eigene Ich. Da zählt die Dorfgemeinschaft viel mehr als das eigene Ich. Wir sind aber so stolz darauf, dass wir in den absoluten Individualismus hineingegangen sind. Nur noch das Ich zählt, wie es mir geht, was ich davon habe. Das ist das Einzige, worum es geht. Davon ist unsere Gesellschaft getrieben und das wird am Ende letztendlich ein Gericht schon per se sein. Paulus sagt es auch in Römer 1. Gottes Zorn ist offenbar geworden über die Menschheit und das sieht man daran, dass er sie hingegeben hat, einfach ihrer Gottlosigkeit zu folgen und in all diese Dinge hineinzugehen, in all die Sünde, die in ihrem Herzen wohnt. Gott ist gnädig, er bewahrt uns oft vor der Sünde, Geschwister. Weiß nicht, wenn ihr in euer Leben zurückblickt, wenn ich in mein Leben zurückblicke, dann sehe ich, ich war zu viel mehr fähig. Und irgendwie hat Gott einen Riegel davor geschoben, dass ich nicht all das ausgelebt habe, was eigentlich in mir war. Das ist eigentlich schon ein Urteil über uns. Und wir merken es jetzt, Geschwister, wir gehen wirklich schweren Zeiten entgegen in Deutschland. Wenn man sich mit der ganzen Pflegeproblematik zum Beispiel beschäftigt. Wie soll das werden, wenn es immer weniger jüngere Menschen gibt und immer mehr alte Menschen? Ja, man muss Leute anheuern aus anderen Ländern, die dann unsere Alten pflegen. Alleine schon die Tatsache, dass es eben hauptsächlich so ist oder dass es immer mehr der Fall ist, dass alte Menschen eben übergeben werden einer sogenannten professionellen Pflege, die leider eben nicht Professionalität in der Liebe hat, sondern die einfach nur bezahlt ist, aber deren Strukturen so sind, dass sie eigentlich gar nicht den wirklichen Dienst an Alten, an Pflegebedürftigen tun können. Das, was Alte und Pflegebedürftige brauchen an Liebe, an Zuwendung, an Ermutigung, an Stärkung, das können Pflegekräfte gar nicht leisten. Aber die Angehörigen können es auch nicht leisten, denn die sind ja so beschäftigt mit ihrem Leben. Selbstsüchtig, auf sich selbst bezogen. Da stecken wir alle drin, Geschwister. Wir sind alle von diesem Weltsystem irgendwie auch geprägt. Und Gott ruft uns, wende dich davon weg. Wende dich davon weg. Entscheide dich ganz bewusst, einen anderen Weg zu gehen, den Weg Christi zu gehen. Entscheide dich ganz bewusst, nicht in dem breiten, auf dem breiten Weg, auf dem viele gehen, in die Verdammnis zu gehen. Geh hinaus aus Babylon, so wird es uns auch gesagt in diesen Versen hier in Offenbarung. Offenbarung 17. Interessanterweise, wie gesagt, ist das System ein religiöses System. Wir haben es in 2. Timotheus gesehen. Sie haben eine Form der Gottesfurcht, aber sie verleugnen ihre Kraft. Kirchen, Religionen, religiöse Riten spielen immer noch eine Rolle. Aber es geht eigentlich nicht um den Inhalt. Ja, du glaubst, du praktizierst irgendwas, das ist ja interessant so, ne? Aber was das ist, ist eigentlich egal. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Neulich war es so bei unseren Nachbarn vor letztes Jahr oder ja, da haben die ihr Haus gebaut da hinten. Und bevor sie mit dem Hausbau anfingen, hatte der zukünftige Hausbesitzer, unser Nachbar, hatte eine Kollegin eingeladen und die ist Chinesin. Und die hat gesagt, wir müssen unbedingt ein Trankopfer da ausgießen, damit die Geister dort wohlgesinnt sind. Da gibt es so ein chinesisches Ritual. Und die haben sie dann eingeladen und haben gesagt, ja, wir machen das. Klingt ja nett, es klingt ja lustig so. Ne? Ist ja, und vielleicht bringt es ja auch was sozusagen. Ne? Und dann kamen sie zu uns und haben uns dazu eingeladen. Und wir waren echt so hin und her gerissen. Da gehen wir da überhaupt hin, ne? Sollen wir da hingehen? Wie sollen wir uns da verhalten? Ne? Letztendlich war es ein netter Umtrunk da mit der Familie und Nachbarn und so weiter. Und man hat eine nette Zeit zusammen gehabt, hat sich so ein bisschen kennengelernt. Ne? Aber irgendwann kamen die dann tatsächlich da mit ihrem, ne? dann musste er dann das da ausgießen und so weiter da irgendwie. Und das hat er dann auch gemacht. Aber das ist das System der Welt. Ne? Man nimmt das einfach mit. Obwohl das, ne, man denkt so, Mensch, wir leben doch im Land der Reformation. Wir haben das doch, ne, wir haben doch all diese Dinge abgelegt. Ne? Weltliche Leute würden sagen, wir leben doch in der Zeit der Aufklärung. Ne? Aber das hindert trotzdem nicht gebildete Leute, ne? Akademiker, erwachsene Menschen, solche blöden Rituale durchzuführen. Und das ist das System von Babylon, das ist Synkretismus. Ich suche mir überall was raus. Ich setze mein Leben so ein bisschen zusammen, wie es mir gefällt, auf mich bezogen, wie es bei mir so passt. Ich nehme mir ein bisschen davon, ich nehme mir ein bisschen davon, ich nehme mir ein bisschen davon. Und das ist das, was Babylon anbietet. Bedien dich. Nimm dir. So wie es dir gefällt. Und in Wirklichkeit sitzt aber die Hure drauf. Und beherrscht dich. Nimmt dich in Gefangenschaft. Ohne dass du das merkst. Sie verspricht dir die große Freiheit, aber es ist nicht die große Freiheit, es ist die Gebundenheit. So wie es tatsächlich in der Sexualität so ist. Wo die Freiheit, die freie Sexualität scheinbar die Freiheit bedeutet, aber in Wirklichkeit führt sie dich in furchtbare Bindungen hinein. Paulus sagt uns das. Er sagt, wer eins wird mit der Hure, wer mit der Hure schläft, der wird eins mit ihr. Wer sich mit der Hure Babylon einlässt, der wird eins mit ihr. Und das ist das Zeichen des Tieres. Er setzt sein Zeichen auf die Stirn. Diese Hure, sie ist reich. Purpur, Scharlach, Gold, Edelsteine, Perlen. Sie ist geschmückt, sie ist schön. Sie ist herrlich. Viele Leute beziehen diese Verse hier, wie wir sie hier lesen, auf die römische Kirche. Ein synkretistisches System, was wir in dieser Kirche finden. Vielfach werden die verschiedenen Kulte einbezogen in die Rituale. Ja, wenn du nach Mexiko siehst, dann siehst du an den Türen die verschiedenen Figuren von den Geistern und Göttern, die sie dort aufstellen. Und dann gehst du in die Kirche rein, ne, und das gehört alles zusammen. Ich würde nicht sagen, dass es die römisch-katholische Kirche ist. Wir finden sicherlich vieles von diesem System auch in dieser Kirche leider wieder, in der Lehre dieser Kirche, auch in der Art und Weise, wie sie die Unterschiede zwischen Religionen versucht auch zu nivellieren, wie eine Einheit unter vielen Religionen gestiftet werden soll, mit Buddhisten, mit Muslimen. Man betet zusammen, man sucht gemeinsam den Frieden. Diese große Einheit, die eigentlich durch Babylon gefördert werden soll, die wir hier sehen, die Einheit zwischen allen Menschen. Ja, wir finden da auch etwas in der katholischen Kirche wieder. Aber es ist nicht die römisch-katholische Kirche, Geschwister, sondern es ist das System Babylon, was überall versucht, sich Bahn zu brechen, was überall versucht, Eingang zu finden. Du findest es auch in evangelischen Kirchen. Du findest es in den verschiedensten Religionen wieder. Und das, was sozusagen dieser ökumenische Einheitsgedanke, er klingt ja so schön, die suchen ja Frieden. Die wollen ja nicht Zerstörung, sie wollen ja nicht Kampf, sie wollen ja nicht Krieg, sie wollen doch Frieden. Das ist doch was Gutes, muss man doch unterstützen. Lass uns mal Epheser 4 aufschlagen. Epheser 4. Sagt Paulus in Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein wunderbarer Vers, den du so schön rausnehmen kannst und über so ein gemeinsames Gebet der Weltreligion stellen kannst. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Was bedeutet dieser Vers aber eigentlich? Er bedeutet, er ist gerichtet an die christliche Gemeinde in Ephesus, beziehungsweise an verschiedene christliche Gemeinden. Er spricht hier nicht von einem humanistischen Geist, einem Weltvereinigungsgeist, sondern er spricht von dem Geist Jesu, von dem Geist Gottes, der ausgegangen ist oder der sich ergießt, der hineinkommt in einen Menschen durch den Glauben an Jesus, den Christus, an Jesus, das Lamm Gottes. Ich finde diesen Vers unheimlich wichtig, denn wenn wir uns mit der Hure Babylon beschäftigen, mit dem Versuch, Einheit zu stiften auf einer religiösen Basis weltweit, dann verfallen wir evangelikale Christen manchmal in so eine Abwehrhaltung und sagen, nein, wir wollen keine Vereinigung, wir wollen Calvary Chapel sein und nichts anderes. Und dann werden wir so richtige Konfessionalisten. Stehen die bekennenden Lutheraner auf und sagen, nein, wir bleiben beim Bekenntnis, was wir von Luther empfangen haben. Und dann richten wir das Bekenntnis von Luther auf. Und das sind dann so diese Widerständler, diese harten Hardliner. Paulus ruft uns auf, dass wir die Einheit des Geistes mit allen Geschwistern auf dieser Erde suchen sollen. Da soll es keine Spaltung im Leib geben, sagt Paulus. Jesus hat dafür gebetet, dass wir alle eins sein sollen. Alle seine Kinder sollen eins sein. Ich glaube nicht, dass es alle nur sich hier auf diese Gemeinde bezieht. Ich glaube, dass es sich bezieht auf alle Geschwister. Wir sollen eins sein. Eins worin? In Jesus, in Christus, in seinem Geist. Darin haben wir schon Einheit. Wir müssen sie gar nicht erst schaffen, sondern sie ist da, wenn du deinen Geschwistern begegnest, wenn du irgendwie jetzt im Sommer dann irgendwie verreist, ne, und in irgendeine Gemeinde reinkommst, in eine Gemeinde, wo die Menschen Jesus lieben und den Geist Gottes empfangen haben. Wenn du diesen Geschwistern im Heiligen Geist begegnest, nicht im Fleisch, im Heiligen Geist begegnest und sie dir, dann hast du eine wunderbare Harmonie. Sofort ist alles klar. Das sind meine Geschwister. Hey, hallo. Mensch, schön, dich kennenzulernen. Wie heißt du? Wie bist du zum Glauben gekommen? Und dann erzählt man sich, und man ist begeistert. Und ja, natürlich gibt es auch Dinge, die uns unterscheiden, die anders sind. Wenn wir uns dann näher kennenlernen, merken wir diese Dinge und dann stören sie uns vielleicht auch und dann machen sie uns Schwierigkeiten. Und dann sagt Paulus, bewahrt die Einheit des Geistes. Das, was Gott eigentlich schon von Anfang an gegeben hat durch seinen Geist, bewahrt das doch bitte durch das Band des Friedens. Haltet Frieden. Sucht das, was euch verbindet, nämlich Jesus Christus. Sucht ihn. Er ist derjenige, der uns verbindet. Nicht wir schaffen diese Einheit. Und das ist Babel, Geschwister. Das ist Babel nämlich vom Anfang. 1. Mose 11. Die Menschen kommen zusammen und sagen, wir wollen diese Einheit, unsere gemeinsame Sprache, wir wollen sie bewahren. Und wir machen das dadurch, dass wir einen riesigen Turm bauen gemeinsam. Und er wird bis zum Himmel steigen, bis zu Gott hin. Sie wollen diese Einheit herstellen, schaffen, gegen Gott. Und Gott sagt, daraus wird nichts. Und er zerwürfelt ihre Sprache, bringt ihre Sprache durcheinander. Babylon ist der Versuch des Menschen, Einheit zu schaffen gegen Gott. Und diese Einheit gegen Gott ist am Ende zum Scheitern verurteilt. Es ist dieselbe Einheit, die Adam und Eva gebildet haben, mit der Schlange zusammen. Es ist dieselbe Einheit, die Ananias und Sapphira gebildet haben, in der ersten Gemeinde. Sie sind eins geworden, den Heiligen Geist zu betrügen. Einheit ist an sich, für sich genommen. Frieden ist für sich genommen. Na, wenn man keinen Krieg miteinander, ist für sich genommen kein Wert. Kein positiver Wert, Geschwister. Deswegen lass uns nicht irre machen von den Leuten, die uns sagen, wir sind irgendwie Querulanten, weil wir ein bisschen kritisch sind, was das große, der große Friedensschluss aller Religionen und aller Menschen auf dieser Erde betrifft. Wir sind unserem Herrn treu, der uns lehrt zu lieben. Ja, zu lieben auch unsere Feinde. Wir werden sie nicht abschlachten. Wir werden aber nicht um des Friedens willen aufhören, von Jesus zu reden, von seinem Opfer für unsere Sünden. Ja, damit reden wir auch von unserer Sünde. Und das mag die Welt nicht hören. Wir reden aber nicht von der Sünde der Welt, sondern wir reden von unserer Sünde. Denn er hat uns erlöst durch sein Blut. Mich und alle anderen Menschen. Wir gehen nochmal in Offenbarung 17 hinein. Oh, es ist schon 10 vor. Das lassen wir jetzt. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, dass du dich für uns hingegeben hast. Diese störrische Menschheit, die versucht, ihr eigenes System aufzubauen gegen dich. Wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung unserer Sünden. Und wir wollen das hier heute auch feiern, als Bekenntnis. Wir wollen die Einheit suchen mit dir. Und in der Einheit mit dir finden wir auch die Einheit miteinander. Ich danke dir dafür, dass du diese Einheit stiftest durch deinen Geist. Du hast sie gestiftet am Kreuz von Golgatha durch deinen Tod. Und sie besteht in Ewigkeit. Sie wird nicht zerfallen. Herr, wie die menschlichen, die weltlichen, die babylonischen Einheiten, sie werden alle vergehen, sie werden alle zerbrechen, sie werden alle kaputt gehen. Aber die Einheit, der Friede, den du gibst, der bleibt. Und wir danken dir dafür und wollen dich jetzt bitten, dass du das Mahl segnest. Dass wir ja alles, was uns von dir trennt, ablegen an deinem Kreuz. Und auch alles, was uns voneinander trennt, Herr. Wie du gesagt hast, vergebt, wenn ihr was zu vergeben habt. So wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch einander. Jesus, wir bitten dich, dass du dieses Mal zum Zeichen des Friedens machst, den Frieden, den wir mit dir empfangen durften und den Frieden, den wir auch mit anderen machen, mit unseren Geschwistern machen können. Und darüber hinaus stärke du uns durch dieses Mal, auch deine frohe Botschaft hinauszubringen, dass andere hineingenommen werden in diese Einheit des Friedens mit dir. Amen.